Reingehört, ein Podcast der VRM. Die AfD radikalisiert sich, nicht nur in Ostdeutschland. Auch in Rheinland-Pfalz wird das Netzwerk der AfD in die rechtsextreme Szene immer größer. Welche Macht haben hierbei zwei ultrarechte Burschenschaften? Wir haben Reingehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reingehört. Mein Name ist Johanna Tischler, ich bin Volontärin bei der VRM und heute habe ich mir Steffen Weber und Christian Matz ins Studio eingeladen. Die beiden sind Zentralreporter der VRM und recherchieren schon seit Monaten zur AfD Rheinland-Pfalz und ihrem Netzwerk in die rechte Szene. Vor kurzem ist ein Artikel über die Macht der Burschenschaften in der AfD Rheinland-Pfalz erschienen und über all das wollen wir heute sprechen. Steffen, du hast ja zu den Burschenschaften recherchiert. Vielleicht klären wir zu Beginn erstmal, was sind eigentlich Burschenschaften? Was zeichnet die aus?
Ja, also ganz verknappt gesagt sind Burschenschaften Studentenverbindungen. Das sind Vereinigungen, sogenannte Lebensbünde. Wer da einmal Mitglied ist, ist es sein Leben lang. Und meistens sind in diesen Bünden Männer organisiert. Sie haben eine lange Tradition. Das reicht, glaube ich, bis ins 19. Jahrhundert zurück. Ich glaube, die erste Burschenschaft wurde 1815 in Jena gegründet. Und seitdem haben sich die festen Riten, Rituale und auch Strukturen dieser Burschenschaften erhalten. Und ein Wesenspunkt ist vor allem, dass Burschenschaften seit jeher politisch stark geprägt sind. Also sie haben immer einen politischen Kompass, der meistens tendenziell eher ins Konservative, manchmal auch ins Nationalistische hineinreicht. Und Mitglied kann da prinzipiell jeder werden, vorausgesetzt in den meisten Fällen war es ein Mann. Es gibt allerdings auch Burschenschaften, die inzwischen auch Frauen zulassen, aber die meisten Burschenschaften nehmen nur Männer auf. Und es gibt eine Art Vorstellungsrunde. Also man muss von den Verbindungsbrüdern in die Burschenschaft aufgenommen werden, um dort Mitglied zu sein. Wichtig dabei ist noch, dass es nicht diese eine Burschenschaft gibt. Also es gibt viele verschiedene Formen von Burschenschaften und nicht alle Burschenschaften sind politisch und strukturell gleich ausgelegt. Eine besondere Form, die wir auch in Rheinland-Pfalz im Netzwerk der AfD vorfinden, sind die pflichtschlagenden Burschenschaften. Dort müssen die Studenten verpflichtend sogenannte Mensuren ablegen. Das ist ein traditioneller Fechtkampf mit scharfen Klingen, bei dem getestet wird, ob der Verbindungsbruder Manns genug ist. Also wenn der Schlag kommt, wird geguckt, zieht er zurück, hat er Angst, steht er seinen Mann auch in schwierigen Situationen. Und diese, sage ich mal, sehr traditionellen, konservativen Burschenschaften finden wir im Netzwerk der AfD hier in Rheinland-Pfalz wieder.
Du hast ja geschrieben in dem Artikel vor allem die beiden Burschenschaften Germania Halle zu Mainz und die alte Breslauer Burschenschaft Ratschecks zu Bonn werden immer einflussreicher in der AfD hier. Was für ein Weltbild haben denn speziell diese Burschenschaften und kann man sagen, dass sie rechtsextrem sind?
Also der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling hat in diesem Jahr schon mehrfach oder mehrmals die Mainzer Burschenschaft als völkisch bezeichnet. Das trifft es, denke ich, auch eigentlich ganz gut. Um das noch vielleicht ein bisschen zu untermauern, muss man ins Jahr 2013 zurückgehen. Damals gab es unter der Dachorganisation Deutsche Burschenschaften, das ist eine Art Dachverband, wo viele Burschenschaften organisiert sind, einen Richtungsstreit. Da ging es um den sogenannten ARIA-Nachweis. Es sollte festgelegt werden damals, dass nur noch Menschen, Männer, Mitglied in Burschenschaften sein dürfen, die auf mehrere Generationen arischer Abstammung sind. Und das hat damals zu einem riesen Richtungsstreit geführt. Da haben viele Burschenschaften gesagt, das ist zu extrem, das ist zu rechts, das wollen wir nicht. Und da gab es eine Spaltung. Also viele Burschenschaften haben sich aus der deutschen Burschenschaft rausgezogen, sind ausgetreten und man kann sagen, wer übrig geblieben ist, kann tendenziell eher dem rechtsextremen Spektrum, dem völkischen, dem nationalistischen Spektrum zugeordnet werden. Und darunter fallen eben halt auch die Ratschecks zu Bonn und die Germania Halle zu Mainz, die nach wie vor Mitglied in der deutschen Burschenschaft sind.
Der Mainzer AfD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Münzenmeier und der Landtagsabgeordnete Damian Lohr stehen ja mit der Burschenschaft Germania Halle zu Mainz in Verbindung. Wie groß ist denn der Einfluss der beiden in der AfD?
Bei Münzenmeier und Lohr laufen quasi die politischen Fäden in Rheinland-Pfalz zusammen, wenngleich sie nicht Vorsitzende im Landesverband sind. Aber man kann sagen, wer sich gegen die beiden stellt, wer unbequem ist, wird abgestraft in Rheinland-Pfalz. Bundesebene bauen die beiden zurzeit ihre Macht aus. Münzenmeier ist Bundestagsabgeordneter, Lohr ist Landtagsabgeordneter und beide gelten als sehr ehrgeizig. Zum Beispiel Münzenmeier hat sich bei der Aufstellung der EU-Wahlliste innerhalb der Partei, innerhalb der AfD als Vermittler einen Namen gemacht und hat teilweise seine Kandidaten, seine Wünsche bei der Listenaufstellung gegen Björn Höcke durchgesetzt. Das ist der mächtige Landesvorsitzende des Landesverbandes Thüringen bei der AfD und über diese Listenaufstellung hat es zum Beispiel auch Alexander Jungblut aus Nierstein auf Listenplatz 5 geschafft. Jungblut ist auch bei der Burschenschaft, er ist bei den Ratschecks zu Bonn. und wird wahrscheinlich über den Listenplatz 5 sicher ins EU-Parlament einziehen. Dadurch kann man sagen, halt, dass das Netzwerk Münzenmeier-Lohr weiter wächst. Jetzt haben sie auch auf der nächsten politischen Ebene, der EU-Ebene, demnächst einen Vertreter sitzen, was quasi das Netzwerk noch stärker macht in Zukunft.
Münzenmeier und Lohr sind jetzt auch nicht die einzigen Mitglieder der AfD, die einer der beiden Burschenschaften zugeordnet werden. In deinem Artikel hast du verschiedene Personen aufgelistet, unter anderem auch in der Jungen Alternative werden die Burschenschaften immer stärker. Ein Mitarbeiter der rheinland-pfälzischen Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus hat gesagt, die Vernetzung zwischen den völkischen Burschenschaften und der AfD ist nirgendwo enger in Deutschland als in Rheinland-Pfalz. Warum ist denn das Thema gerade hier so groß?
Das liegt meiner Meinung nach an vor allem den drei genannten zentralen Akteuren. In erster Linie Münzenmeier, der hier auch in Rheinland-Pfalz Strukturen schaffen konnte über Jahre hinweg. Münzenmeier sitzt seit 2017 im Bundestag und hat in den vergangenen Jahren im Hintergrund seine Macht immer weiter ausgebaut. Dazu zählt auch das Zentrum Rheinhessen in Mainz, das Münzenmeier mit aufgebaut hat, mit geprägt hat. Quasi ein zentraler Vernetzungsort in Westdeutschland für die Szene der neuen Rechten. Dazu kommt dann auch noch Damian Lohr, der vor einigen Jahren auch noch Bundesvorsitzender der Jungen Alternativen war, also der Nachwuchsorganisation der AfD mitgeprägt hat, mit aufgebaut hat, sie stark gemacht hat in den vergangenen Jahren und der durch diese Zeit starke Kontakte, enge Bande hat in die Szene der Hardliner bei der AfD. Also die beiden sind super gut vernetzt in die AfD hinein, über ihre Mitgliedschaft bei den Burschenschaften, über das Zentrum Rheinhessen, über ihre Vergangenheit bei der Jungen Alternativen. Und jetzt kommt noch mit Jungblut, Alexander Jungblut, ein dritter Akteur hinzu, der ebenfalls gut vernetzt ist. Er ist stellvertretender Vorsitzender bei der rheinland-pfälzischen Jungen Alternativen. Er war auch Mitglied im Zentrum Rheinhessen. Und man kann sagen, dass diese drei zusammen dabei sind, Rheinland-Pfalz zum zentralen Ort bei der Vernetzung der AfD zu machen. Mit dem verbindenden Glied der Burschenschaften.
Also die Vernetzung ist sehr stark. Was ich mich jetzt bei den Burschenschaften frage, hat man die vielleicht lange Zeit auch einfach unterschätzt? Davon hat man ja nie so viel gehört. Liefen die unter dem Radar?
Ja, Burschenschaften waren lange Zeit unattraktiv, hatten Mitgliedersorgen, waren bei weitem nicht so stark, wie sie das heute wieder sind. In den Nullerjahren, kann man sagen, hatten sie quasi, waren sie mehr oder weniger in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Erst mit dem zunehmenden Rechtsrücken der Gesellschaft und dem Starkwerden der AfD sind die Burschenschaften wieder gewachsen, weil sie die AfD als Sprungbrett für die eigene Karriere ausgemacht haben. Daher weiß ich nicht, ob sie unterschätzt wurden, aber ich denke, dass jetzt in zunehmender Zeit sie größer wieder geworden sind, einflussreicher geworden sind durch die AfD und dass es einfach wieder offener zutage tritt, was bei den Burschenschaften eigentlich passiert.
Welche Gefahr geht denn von den Burschenschaften aus oder was passiert denn bei denen?
Naja, eine Gefahr geht in dem Sinne von ihnen aus, dass sie die AfD als Sprungbrett genutzt haben. Also sie nutzen die AfD quasi, um ihr völkisches Weltbild in die Gesellschaft reinzutransportieren. Und das schaffen sie auch, indem sie über die AfD Ämter besetzen auf wichtigen politischen Ebenen. Wie gesagt, auf Bundesebene, EU-Ebene, Landtagsebene. Jetzt ist bald Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz. Da wird die AfD auch vertreten sein in verschiedenen Gremien. Also sie bauen quasi den Einfluss aus und besetzen dabei auch Positionen in den Machtzentren der Politik mittlerweile. Sie unterwandern das politische System, aber bauen auch nachhaltige Strukturen aus. Auch die zweite, dritte Reihe der AfD wird mit Burschenschaftern besetzt. Also man kann schon sagen, dass sie auch fernab der Politikbühne sich im politischen System vernetzen. Und das passiert über Posten, aber auch in Fraktionen, in den Parteien arbeiten sie mit. Und sie organisieren sich auch in AfD-nahen Vereinen, wodurch sie auch in die Gesellschaft sich hinein vernetzen.
Und diese rechtsextremen Bestrebungen, die es ja dann auch in den Burschenschaften gibt, werden die eigentlich vom Verfassungsschutz erkannt oder beobachtet?
Bislang werden die Burschenschaften noch nicht mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet vom Verfassungsschutz. Aber wie gesagt, Innenminister Ebling hat sie zuletzt mehrmals schon als völkisch bezeichnet. Deshalb ist davon auszugehen, dass der Verfassungsschutz sie auf dem Radar hat. Für Juni diesen Jahres ist der neue Verfassungsschutzbericht auch angekündigt worden. Und da wird sich dann zeigen, inwieweit die Burschenschaften dort eine Rolle spielen oder vom Verfassungsschutz bewertet werden.
Kommen wir mal ein bisschen weg von den Burschenschaften und werden ein bisschen breiter. Du hast es vorhin schon angesprochen, das Zentrum Rheinhessen spielt eine ganz zentrale Rolle bei der Vernetzung zwischen AfD, der Jungen Alternativen, der rechtsextremen identitären Bewegung und eben den Burschenschaften. Das Zentrum Rheinhessen wurde jetzt im Januar geschlossen. Herr Matz, Sie haben dazu auch sehr viel geschrieben. Vielleicht nochmal für alle, denen das nicht sagt, was ist denn das Zentrum Rheinhessen eigentlich?
Zunächst mal ist das Zentrum Rheinhessen ein Verein. Der offizielle Titel ist Zentrum Rheinhessen, deutsches Kulturerbe in Rheinhessen e.V. Wurde schon 2017 gegründet, übrigens in den Räumen der erwähnten Burschenschaft Germania Halle zu Mainz. Der Name wurde dann später ergänzt um diesen vorangestellten Begriff Zentrum Rheinhessen. Im April 2022 wurde dann offiziell eröffnet oder bezogen die Immobilie des Zentrums im Hechtsheimer Gewerbegebiet. In der früheren Autohaus war es, glaube ich, eine Gewerbeimmobilie. Da ist einmal das Zentrum, der Verein, beheimatet. Daneben gibt es Büro des Landesverbandes der AfD und der Kreisverbände Mainz-Bingen, aber auch die Abgeordnetenbüros von Herrn Münzenmeier und Herrn Lohr, also Bundestags- und Landtagsabgeordneter. Und seit April 22 gab es in dem Gebäude eben zahlreiche Veranstaltungen ganz unterschiedlicher Art. Zum einen parteiinterne Veranstaltungen, Gremiensitzungen etc., Schulungen, Seminare, aber auch Vorträge mit Gästen aus dem ganzen restlichen Bundesgebiet, zu denen man sich auch anmelden konnte als interessierter Bürger, sag ich mal. Es gab auch mehrere größere Feiern. Die größten wahrscheinlich die Feiern zum Tag der Deutschen Einheit. Darüber hinaus auch mit überregionaler Bedeutung, auch wenn es eine parteiinterne Veranstaltung dann war, die Feier zum 10-jährigen Bestehen der Jungen Alternativen, also im Jugendnachwuchsverband der AfD im vergangenen Sommer, und im Herbst, Oktober, dann die sogenannte Alternative Buchmesse als Gegenentwurf zur damals parallel laufenden Buchmesse in Frankfurt. Und so ist das Zentrum zu einem Vernetzungsort geworden, der rechten Szene, AfD mit teils rechtsextremen Akteuren bundesweit, von Vertretern der sogenannten neuen Rechten, also intellektuellen Vordenkern. Ja, als solcher wurde es auch beworben, als Anlaufstelle für Patrioten, als eine von zwei in Westdeutschland. Also schon ein zentraler Ort.
Also kann man schon sagen, die Bedeutung von solchen Orten generell ist wahrscheinlich sehr groß und wichtig für die AfD.
Die ist für jede Partei natürlich sehr wichtig und für die AfD im Besonderen. Diese Vernetzungsorte kannte man vor allem aus dem Osten der Republik, wo die AfD ja schon seit Jahren sehr stark ist. Im Westen hat man versucht, das vielleicht so ein bisschen nach dem Vorbild der ostdeutschen Einrichtungen zu etablieren und als eines von zwei großen Zentren. Das zweite ist in Dortmund. Ist allerdings mehr oder weniger ein Abgeordnetenbüro. Und hier hat man halt versucht, so einen großen Veranstaltungsraum aufzuziehen, ja.
Jetzt musste das Zentrum Rheinhessen in Mainz ausziehen. Die Stadt hat dem Verein wegen fehlender baurechtlicher Genehmigungen die Nutzung der Räume untersagt. Die Möbel werden jetzt vorübergehend in Ingelheim gelagert. Was glauben Sie denn, was wird jetzt in Zukunft aus dem Zentrum?
Ja, das ist natürlich eine sehr wichtige, interessante Frage. Also das Zentrum, Sie haben es gesagt, die Stadt hat die Nutzung untersagt. Es gab natürlich auch in den vergangenen Monaten eine erhöhte Aufmerksamkeit für das Zentrum, unter anderem durch die Berichterstattung der VRM. Es gab dann auch verstärkt Proteste, Demonstrationen, gerade im Umfeld der alternativen Buchmesse, weil die Stadtgesellschaft, auch die Landespolitik dann zunehmend aufmerksam geworden ist auf die Vorgänge dort. Dann ist man umgezogen, hat dort die ebenfalls in der Gewerbeimmobilie in Ingelheim, Heidesheim genauer, quasi die Sachen untergestellt. Sicherlich ist der AfD daran gelegen, auch künftig so einen zentralen Anlaufort zu haben, einfach weil man das einfach braucht, glaube ich, als Partei. Eine Möglichkeit, Veranstaltungen durchzuführen, Schulungen, parteiinterne Veranstaltungen, da liegt es natürlich nah, wenn man das in eigenem Besitz hat oder da Räume gut nutzen kann. Von daher gehen wir eigentlich davon aus, oder die AfD hat ja schon seit längerem gesagt, dass man Alternativen hat und Alternativen prüft auch zu der Immobilie, zu der jetzigen Immobilie, wo die Sachen untergekommen sind. Also gehen wir davon aus, dass man sich da weiterhin umschauen wird und vielleicht sich auch mal was zulegen wird oder nach weiteren Alternativen auf Ausschau halten wird. Wie das dann allerdings weitergeht, ist unklar, weil wie gesagt die Berichterstattung oder die öffentliche Aufmerksamkeit in den vergangenen Monaten hat natürlich den Fokus darauf gelegt und dürfte auch an dem künftigen Standort dann nicht abnehmen.
Mhm. Ja, auch der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz hatte sich dazu nämlich geäußert, als das Zentrum eröffnet wurde, und hat gesagt, mit der Eröffnung sei jede Hemmschwelle gefallen, die Verbindungen zu rechtsextremen Kreisen und in das rechtsextreme Burschenschaftsmilieu zu verschleiern. Beobachten Sie in der AfD generell einen Wandel dazu, dass man mit Rechtsextremismus innerhalb der Partei jetzt einfach offen umgeht?
Also es ist auf jeden Fall klar erkennbar, dass in der Partei sehr offensiv und sehr selbstbewusst inzwischen auch damit umgegangen wird, mit Positionen, auch mit den Verbindungen. Also ein Beispiel, es gibt den Verein 1%, das ist so ein rechtes Kampagnennetzwerk, das sehr gut vernetzt ist in verschiedene Strukturen und da quasi so Kampagnen mit anleitet. Dieser Verein ist vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft worden. Der Chef des Vereins ist auch ein Gründungsvater oder Gründungsmitglied des Zentrums Rheinhessen, Mitausrichter der alternativen Buchmesse im Zentrum Rheinhessen. Und mit solchen Verbindungen, es gibt noch mehrere, geht man eben bei der AfD inzwischen sehr, sehr offen um. So. Was man allerdings, glaube ich, auch sagen muss, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, die AfD würde das Wirken des Verfassungsschutzes und damit auch die Definition dessen, was überhaupt rechtsextrem ist, ja schon in Frage stellen oder in Abrede stellen. Also bei diesem Begriff rechtsextrem oder jetzt auch bei der Einschätzung des Verfassungsschutzes geht es ja vor allem um einen Volksbegriff, wo der Verfassungsschutz sagt, Akteure in der AfD oder rechtsextreme Akteure, wie zum Beispiel beim Verein Prozent, betrachten oder gehen von einem eher ethnisch definierten Volks- oder Abstimmungsprinzip aus. Ja, also dass quasi nur Deutscher sein kann, wer auch deutsche Wurzeln hat, deutsche Ahnen hat und so weiter. Das würde die AfD erstens kritisch sehen und zweitens sieht die AfD den Verfassungsschutz generell sehr kritisch, betrachtet ihn als Regierungsschutz, als quasi als staatlich oder politisch gelenkte Einrichtung, die gegen die einzige Opposition im Land, so die AfD-Lesart, vorgeht. So, von daher ist, glaube ich, die Kategorisierung als rechtsextrem etwas, was die AfD ablehnen würde oder schon in Abrede stellen würde.
Jetzt steht ja auch bald die Europawahl an. Welche Chancen rechnen Sie denn der AfD dort aus? Und ja, was würde das für Rheinland-Pfalz vielleicht auch bedeuten?
Also wo die AfD landet, ist sehr unklar. Die letzte Umfrage war sie, glaube ich, bei 15%. Grob gesehen, wie aussagekräftig das ist, ist unklar. Die gibt es relativ selten zur Europawahl, die Umfragen. Sehr häufig gibt es Umfragen zur Bundestagswahl. Die bekannte Sonntagsfrage, da liegt die AfD bei 18-19%. Immer noch, das ist je nach Umfrageinstitut, sind es 1-3-4 Prozentpunkte weniger als noch vor wenigen Monaten. Also vor wenigen Monaten hat das ja große Aufmerksamkeit erfahren, rechtsextreme Bestrebungen innerhalb der AfD. Seither sind die Umfragen nur etwas zurückgegangen. Von daher wird sie weiterhin ein starkes Ergebnis erzielen, zumal die Europawahl generell oft als so eine Art Protestwahl gesehen wird. Ja, und die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung ist nach wie vor groß. Von daher wird auch die AfD da auf jeden Fall deutlich zulegen im Vergleich zum letzten Mal. Da haben sie, glaube ich, nur 10-11%. Und was das jetzt für Rheinland-Pfalz bedeutet, in Rheinland-Pfalz liegt sie, glaube ich, aktuell bei so um die 15%, also etwas niedriger als im Bundesschnitt. Was auf jeden Fall der Fall sein wird, dass Rheinland-Pfalz einen AfD-Abgeordneten im nächsten Europaparlament haben wird. Alexander Jungblut, Steffen hat es erwähnt, auf Platz 5. Das ist ein sicherer Listenplatz. Derzeit hat die AfD, ich glaube, 9. Bei, wie gesagt, geringerem Stimmenanteil beim letzten Mal. Also der Platz 5 ist sicher. Damit ist die AfD künftig also auf allen drei parlamentarischen Ebenen vertreten. Also Europa, Bund und Land. Und vielleicht noch entscheidender für Rheinland-Pfalz ist natürlich an diesem Tag die gleichzeitig stattfindende Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz. Da ist zu erwarten, dass die AfD dann natürlich auch zulegen wird und dann in mehr Parlamenten, lokalen Parlamenten stärker vertreten sein wird. Und da stellt sich natürlich lokal in jedem Parlament die Frage neu nach einer Zusammenarbeit oder Nicht-Zusammenarbeit mit der AfD. Ja, wenn es um lokale Themen geht, also die berühmte Brandmauer-Diskussion, werden wir künftig in viel mehr Kommunalparlamenten als bisher, glaube ich, noch haben.
Ja, jetzt wollen wir ja in dem Podcast auch immer so ein bisschen auf die journalistische Herangehensweise an Themen schauen. Zum Abschluss vielleicht nochmal die Frage, welche Herausforderungen gab es jetzt denn speziell bei dieser Recherche oder auch generell bei der Berichterstattung über das Netzwerk der AfD? Genau.
Da gibt es mehrere Herausforderungen. Also bei einem Netzwerk, wie der Name sagt, Netzwerk ist jetzt nicht klein, das bei der AfD ist sehr groß, das Netzwerk. Es gibt eine Unmenge an Akteuren auf unterschiedlichen Ebenen, also nicht nur lokal, sondern auch überregional. Also örtlich sehr viele verschiedene Akteure, funktional sehr viele verschiedene Akteure. Es gibt die Abgeordnete in der AfD, es gibt die junge Alternative, Akteure dort. Junge Alternative ist generell so eine Art Scharnierfunktion zwischen der Partei und dem sogenannten Vorfeld, also alles, was nicht parteigebunden ist. Die sogenannte neue Rechte, also intellektuelle Akteure, wie zum Beispiel das Institut für Staatspolitik in Schnellroda, das so als Kaderschmiede auch für AfD Politiker gilt. Es gibt die sogenannte identitäre Bewegung, also rechtsextreme Aktivisten. Auch da gibt es Verstrebungen. oder Akteure, die in diesem Netzwerk aktiv sind. Also es ist einfach eine Unmenge an Verbindungen zu
berücksichtigen. Ist ja auch extrem viel, ne? Ja,
ist extrem sehr viel, genau. Ja. Das ist eine sehr verworren. Das zweite sind die natürlich immer aktuelle Entwicklungen, die hinzukommen. Also wir hatten Anfang des Jahres eben die berühmte Korrektivrecherche, die so ein Treffen einfach mal offengelegt hat, was bei solchen Treffen wer da teilnimmt, was darüber diskutiert wird. Also das Thema Remigration ist seit Monaten oder ist seit Jahren eigentlich ein Schlagwort der identitären Bewegung, ist damit eben auch in einen größeren oder einem größeren Kreis in der Öffentlichkeit bekannt geworden. Das hat ja eine Unmenge an Folgeberichterstattung nach sich gezogen. Wer ist dort überhaupt? Was wurde da besprochen? Die Demonstrationen, die seither laufen. Darauf muss man Rücksicht nehmen. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, sowas Allgemeines. Eine Frage, die sich bei der Berichterstattung über die AfD immer stellt. Wie geht man da ran? Wählt man da einen eher nüchternen, sachlichen, teilweise auch ergebnisoffenen Ansatz? Oder, was auch in verschiedenen Medien zu beobachten ist, wählt man da einen eher aktivistischen Ansatz? Nenne ich es jetzt mal so. Das ist auch zu beobachten. Wir haben uns bei unserer Berichterstattung eher für den sachlich nüchternen Ton entschieden. Aber das ist die Herausforderung, die stellt sich natürlich auch bei anderen Themen, stellt sich bei der AfD aber im Besonderen.
Mhm. Können Sie da vielleicht noch mal ein bisschen drauf näher eingehen, was dann so der nüchterne, sachliche Ton, was den ausmacht, also oder was den vielleicht vom aktivistischen Ton unterscheidet?
Ja, also wenn Sie mich direkt fragen, dann wenn wir das Beispiel Korrektivrecherche haben, wie gesagt, die ist sehr verdienstvoll, weil sie es aufgedeckt hat. Der erste Text allerdings war geschrieben im Stil eines Theaterstücks, womit ich ganz offen ein Problem habe. Da hätte ich mir auch eine nüchterne, sachliche Berichterstattung gewünscht, aber gut. Es hat zumindest mal sehr viele Leute wachgerüttelt. Weil wenn dann parallel auch ein Theaterstück auf die Bühne gebracht wird dazu, da habe ich, muss ich sagen, journalistisch ein Problem damit, so verdienstvoll die Recherche auch ist. Also das will ich nicht in Abrede stellen.
Also Sie hätten es eher als nüchternen
Bericht. Ich hätte es eher nüchtern gemacht, ja. Mhm.
Okay. Dann vielen Dank, dass Sie beide hier waren. Es war sehr spannend. Es waren viele Einblicke und Sie werden weiter über das Thema berichten. Die bisher erschienenen Artikel zum Thema, die verlinke ich euch noch in den Shownotes. Wenn ihr noch Kritik, Ideen oder Anregungen zur Folge oder zum Podcast habt, dann schreibt sie uns gerne an audio@vrm.de. Sonst wünschen wir euch eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.